Katechismus bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Im Advent haben wir immer ein besonderes Programm, schauen auch vermehrt auf den christlichen Büchermarkt. Das machen wir auch heute in dieser Sendung und bleiben dabei durchaus katechetisch. Wir schauen in das Buch von Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten, neu gelesen und interpretiert. Ja, das hört sich doch mal richtig süßlich an, die schönsten Weihnachtsgeschichten. Aber da muss ich schon die ersten enttäuschen, wenn man sich nach adventlichem oder weihnachtlichem Kitsch und Sentimentalität sehnt, dann ist dieses Buch eher weniger eine Empfehlung. Felix Hornstein zeigt anhand der für ihn schönsten Nikolaus- und Weihnachtsgeschichten, dass diese auch ohne Weihnachten zunächst mal erstrangige literarische Werke wären. In ihnen kommt vielmehr der Menschwerdung Gottes und dem sich auftun der himmlischen Wirklichkeit jeweils eine besondere Bedeutung zu. Advents- und Weihnachtsgeschichten von bedeutenden und in vielen Fällen auch leider vergessenen Autoren, die überraschende und ungewöhnliche Zugänge zur Bedeutung des christlichen Weihnachtsfestes erschließen. Advent und Weihnachten sind eine Chance, so Felix Hornstein, in tiefere Schichten des Lebens und des Glaubens hinabzusteigen. So auch beispielhaft in der sehr ernsten Erzählung »Das Niklas-Schiff« des schlesischen Schriftstellers Paul Keller, 1873 bis 1932. Liebe Hörerinnen und Hörer, schauen Sie in die Details zu dieser Sendung. Dort haben wir dieses Buch von Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten, natürlich verlinkt. Auch unser Hörerservice weiß Bescheid, kann Ihnen da nähere Angaben geben zu Felix Hornstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten. Hören Sie heute den Autor selber. Felix Hornstein liest Paul Kellers Erzählung »Das Niklas-Schiff« und interpretiert sie.
Paul Keller, das Niklas-Schiff. Zu mir kam der Nikolaus nie. Dagegen in jedem Jahr zu unserem Nachbarsohne, dem reichen Mühlkarl. In der Schule zeigte er mir dann an jedem 6. Dezember die schönen Sachen, die er geschenkt bekommen hatte. Ich muss sagen, dass ich einen Groll auf den Nikolaus hatte. Auch dann noch, als mir meine kluge Tante sagte, »Siehst du, wir haben so ein kleines Haus, da ist es schon leicht möglich, dass es der Nikolaus übersieht, denn er ist nun doch einmal ein alter Mann.« Das ließ ich mir eine Reihe von Jahren gefallen, als ich aber 10-jährig war, beschloss ich, mich an den Weg zu stellen, den Nikolaus aufzulauern und ihn auf unser kleines Haus aufmerksam zu machen. Um 7:30 käme er immer, hatte mir der Karl geraten. Gut. Um 7:30 stand ich auf der Straße vor der Mühle und passte auf. »Herr Nikolaus«, wollte ich sagen, »bitte schön, ich wohne dort drüben, dort in dem kleinen Haus, wo der Kastanienbaum davor steht. Wenn Sie bis an den Kastanienbaum herangehen, werden Sie das Haus schon sehen.« »Ich kann den Katechismus besser als der Karl, und ich habe bei der Schulprüfung eine Prämie gekriegt, und er nicht.« So wollte ich sagen. Ich hatte lange nachgedacht über diese Ansprache und konnte sie sehr gut auswendig. Ach, es war eine von den vielen schönen Reden, die nicht gehalten werden. Denn als der Nikolaus wirklich kam, ein großer Mann mit einem wilden langen Bart, mit einem umgedrehten Zottelpelz und einem Strohseilgurt, da verließ mich der Mut, und ich wäre hinter dem Lattenzaun, wo ich steckte, fast gestorben vor Angst, als er vorbeiging. Erst als er weit weg war, kriegte ich all meine Courage wieder und schrie nun wie besessen, »Herr Niklas, Herr Niklas, ich wohne dort drüben, dort in dem kleinen Hause bei dem Linden, nein, bei dem Kastanienbaume, hören Sie, bei dem Kastanienbaume!« Er wandte sich nicht um, er verschwand in der Mühle. Ich zitterte am ganzen Leibe und zornige Tränen kamen mir in die Augen. Ich würde auch dieses Jahr nichts kriegen, das war klar. Denn der Niklas hatte die Ohren verbunden gehabt. Außerdem, die zwei wichtigsten Dinge, Katechismus und Schulprämie, hatte ich vergessen. In dieser Nacht lag ich eine qualvolle lange Viertelstunde schlaflos wach im Bette. Ich wusste, dass ich nie wieder glücklich sein würde im Leben. Aber dann kam der große Tröster, der so wonnig zu lügen versteht, der Schlaf. Er löschte meine Leiden aus und stellte ein holdes Glück an ihre Stelle. Er erzählte mir, ich hätte 2 Bleisoldaten vom Nikolaus erhalten, einen blauen und einen roten. Am anderen Tag hatte richtig der Müllkarl wieder eine ganze Menge Sachen mit in der Schule. Ich wollte anfangs nichts davon ansehen. Als er aber ein kleines Holzschiffchen auf die Schulbank stellte, war es aus mit meiner Selbstbeherrschung. Ach, es war ein süßes, süßes Schiffchen. Es hatte einen Mastbaum und 2 Segel, ja sogar einen kleinen eisernen Anker. An der Seite stand der Name des Schiffes, Sankt Niklas. Das weiß ich heute noch, wie ich damals plötzlich den Kopf auf die Schulbank legte und bitterlich zu weinen anfing. Die anderen Kinder lachten anfangs, dann redeten sie auf mich ein. Zuletzt lief einer nach dem Lehrer, der drüben in seiner Wohnstube frühstückte. Es war eine Dorfschule und der Unterricht hatte noch nicht begonnen. Ich sagte auch dem Lehrer den Grund meiner Tränen nicht, aber ich hörte auf zu weinen. Ein wilder Trotz überkam mich. An diesem Tag ließ ich den Müllkarl die Rechenaufgaben nicht abschreiben, und als er Hiebe bekam, freute ich mich. Hiebe, da hatte er es nun mit seinem Schiff. Da hätte nur jetzt mal der Niklas zum Fenster reingucken sollen, wie sein geliebter Müllkarl über dem Stuhl lag und ich so stolz in der Bank saß und eine Tafel hatte, auf der alles richtig herauskam. Oh, ich war auf dem Wege, ein schlechter Kerl zu werden. Ich bekam nicht einmal Gewissensbisse, als mich auf dem Heimweg der Karl, trotz allem, was vorangegangen war, freundlich einlud, mit ihm am Nachmittag das Schiffchen auf dem Mühlbach schwimmen zu lassen. Nein, ich schlug es grob ab. Ja, ich setzte etwas hinzu, was mir nur in der tiefen Verbitterung meines Herzens einfallen konnte. Überhaupt sind wir mit euch verfeindet. Denn mein Großvater hat mit deinem Vater einen Prozess wegen des Brunnens gehabt, und da hat mein Großvater alles unschuldig bezahlen müssen. So wurde aus der Feindschaft der Alten auch eine Feindschaft der Kinder. Das mit dem Prozess stimmte, denn wir hatten mit den Müllersleuten einen gemeinsamen Brunnen. Und wo ein gemeinsamer Brunnen ist, muss auch ein Prozess sein. Es vergingen fast 2 Wochen. Der Müllkarl bekam öfter Prügel in der Schule. Der Lehrer fand, dass er nicht nur im Rechnen, sondern auch namentlich im Aufsatz sehr zurückgegangen sei. Du lieber Gott, der Lehrer hatte 110 Schüler in 4 verschiedenen Klassen. Der konnte wirklich hinter die Schliche solcher Intriganten, wie ich einer war, nicht kommen. Zu meiner Ehre kann ich wahrheitsgetreu angeben, dass ich mich nach und nach über die Prügel, die der Müllkarl bekam, nicht mehr freute. Wenigstens nicht mehr so heftig freute wie am 6. Dezember. Am 20. Dezember trat der Karl auf dem Heimweg abermals an mich heran. »Komm doch heute mit mir Schiffel fahren«, sagte er. Ich sehe noch jetzt, wie bittend ihm die braunen Augen aus dem roten, robusten Gesichte leuchteten. Einen Augenblick schwankte ich. Aber der Groll siegte. »Geld, dass ich dich dafür morgen abschreiben lasse. Ich werde mich schön hüten.« Und ich wandte ihm den Rücken. Es war eine schwere Schuld, die ich auf mich lud. Am selben Tag, kurz ehe die Dämmerung hereinbrach, sah ich die Müllerin schreiend über den Hof laufen. Gleich hinterher rannte der Müller, dann die Dienstboten. Zuletzt humpelte sogar die lahme Müllgroßmutter bis vors Tor. Und ein bisschen später brachte der stärkste Knecht aus der Mühle den Karl getragen. Er hatte mit seinem Schiffchen gespielt und war in den eiskalten Mühlgraben gefallen. Zuerst war alles in mir stumpf und still. Eine Schadenfreude überkam mich nicht. Dafür war ich zu sehr erschrocken. Bloß die Neugierde war in mir, was jetzt werden würde. Aber dann, als es finster wurde, immer finsterer, als immer noch nicht unsere Lampe angezündet wurde, wurde ich so unruhig, so schwer unruhig. Der Großvater war still. Die Tante sagte kein Wort. Und kein Licht, kein Licht. Der Sturm fing auch an zu gehen. Vor dem Sturme am Abend, dem finsteren Sturme, hatte ich immer Angst. Ich rückte zum Feuer, aber unser Hund knurrte mich an, weil ich ihn verscheuchte. Ein Wagen rumpelte draußen. Wir gingen alle ans Fenster. Es war des Müllers Glaswagen mit zwei Laternen. »Sie bringen den Doktor«, sagte der Großvater. Und die Tante sagte, »Wer weiß«. Packte mich etwas an der Kehle, und als ich die Tante fragen wollte, was sie gemeint habe, brachte ich kein Wort heraus. Wenn er sterben müsste. Oh, ich war ein kleines, dummes Büblein, hatte keine verfeinerte Seele, aber ein nacktes, blutzartes Herz, das von einem jähen Angstweh durchschnitten wurde, als ihm Tod und Schuld so nahe traten. Ich bekam keine Luft. Ich schlich hinaus. Dann rannte ich über die Höfe hinüber zum Müllerhaus. Ich stand eine Weile frierend vor der Tür. Dann kam eine Magd, die ich fragen wollte. »Der Doktor könne nichts versprechen«, sagte sie, »und der Karl läge mit offenen Augen. Aber er könne nicht reden und auch nicht hören.« Langsam kehrte ich um. Ich lehnte lange an Müllers Gartenmauer. Ich setzte mich endlich auf unsere Haustürschwelle und starrte hinüber nach den beleuchteten Fenstern. So fand mich die Tante und brachte mich zu Bett. Ich dachte unausgesetzt an Karl. Einen einzigen Trost hatte ich, dass er die Augen offen hatte. Wenn sie nur nicht zufiel. Ich streckte meine Hände aus auf der Bettdecke und stellte mir vor, dass ich Mühlkarls Augendeckel offen halten könnte. Ja, ich musste sie offen halten. Musste. Wäre ich mit ihm gegangen, dann wäre er nicht ins Wasser gefallen. Nun dürften die Augen nicht zufallen. Nein, nein, sie dürften nicht zufallen. Und ich hielt zwischen Daumen und Mittelfinger je ein Stücklein Bettzeug und dachte immer, es seien Karls Augendeckel. Einmal fiel mir ein, wenn der Karl stürbe, hätten wir einen Tag keine Schule und könnten das schöne Lied »Wo findet die Seele die Heimat« singen. Aber der Gedanke, der mich sonst bei Todesfällen im Dorf immer begeistert hatte, erfror diesmal an einem inneren Frost, der mir die Glieder schüttelte, und Daumen und Mittelfinger pressten sich fester zusammen. Zuletzt wollte ich beten. Und in seiner großen Angst demütigte sich mein Herzlein, und ich betete zum Nikolaus, dem einzigen Heiligen, von dem ich glaubte, ich sei mit ihm verfeindet. Ich stellte ihm gar inständig vor, dass er ja sehr recht hätte, wenn er mir nie etwas schenke, weil ich doch so schlecht sei, aber über den Karl möge er sich erbarmen und ihn gesund werden lassen, denn dem Karl sei er doch von jeher gut gewesen. 3 Tage vergingen. Am Brunnen hatte ich täglich der Marie, des Müllers Magd, aufgelauert. Ja, er hätte immer noch die Augen offen, hatte sie mir gesagt. Wenn die Augen so lange offen stehen, wird er schon gesund werden, tröstete ich mich, aber die Sorge, sie möchten zufallen, verließ mich nicht, und ich grübelte auch immer schmerzlich darüber nach, warum denn der Karl nicht sehen könne, wenn er doch die Augen offen habe. Ich versuchte es eifrig, mit offenen Augen nichts zu sehen, aber es gelang nicht. Ich sah sogar am Abend und in der Nacht. Endlich hielt ich es nicht länger aus, und ich befragte meine freundliche, kluge Tante. Sie besann sich eine Weile, dann sagte sie, »Weißt du, der Karl hat jetzt keine Seele.« Das war am 23. Dezember gewesen. Es war gut, dass wir schon keine Schule mehr hatten, denn ich hätte nicht ein einziges bisschen lernen und aufpassen können. Ich dachte jetzt immerfort daran, dass der Karl keine Seele mehr hatte. Wo die Seele hin sei, darüber zersann ich mir den Kopf, Stunde um Stunde. Dass sie nicht im Himmel sein konnte, wusste ich, da der Karl noch nicht gestorben war. Wo war die Seele hin? In der Nacht auf den 24. lag ich lange wach. Das kleine Herz schlug schnell und laut, die Hände irrten auf dem Deckbett hin und her, der Kopf brannte. Es war so heiß in der Kammer. Und da fiel mir's plötzlich ein. Wie der Karl ins Wasser gefallen ist die Seele herausgegangen aus seinem Munde und im Bach ertrunken. Mit einem Ruck saß ich aufrecht im Bette. Ich fror zum Erbarmen und doch lief mir der Schweiß über das Gesicht. Die Seele, Karls Seele, ins Wasser gefallen. Ertrunken, hilflos ertrunken. Oh Gott! So eine Seele ist etwas Zartes, Feines, etwas an einem dünnen, weißen Hemdchen. Wenn das in den eisigen Mühlbach fiel und darin ertrank und erfror. Es ist mein bitterer Ernst, wenn ich sage, dass ich nie wieder im Leben so heiß und hoffnungslos gelitten habe wie damals, dass sich die Krallenfinger der Angst und Reue zum ersten Mal in mein wehrloses, junges Herz eingruben. Damals hörte ich das erste Mal die Mitternachtsstunde schlagen. Nach langer Zeit war ich so erschöpft, dass ich halb betäubt ins Bettchen zurücksank, und in der schweren Müdigkeit kam dem kleinen Kämpfer endlich ein milder Trostgedanke. Das Schifflein war ja auch im Wasser gewesen. Vielleicht hatte sich Karls Seele an das Schifflein angeklammert. Am heiligen Abendtage ging ich frühzeitig zum Brunnen. Ich musste lange warten, dann kam die Müllermagd.
Hat er die Augen noch offen?
Nein, seit gestern Abend hat er sie zu. Ist er gestorben? Jetzt ist er noch nicht gestorben. Sie füllte ihre Kannen und ging. Unbeweglich schaute ich ihr nach wie jemandem, der die letzte Hoffnung vorträgt. Er war noch nicht gestorben. Aber er hatte die Augen schon zu. Es schien mir der Augenblick der höchsten Gefahr. Die Seele musste ich suchen. Die Seele. Ich eilte durchs Hoftürchen hinaus aufs Feld, über den Ackerweg, auf den Mühlbach zu. Die Glieder bebten mir in eisiger Angst, aber ich ging. Ach, ganz fertig brachte ich es doch nicht. Abseits vom Bache rannte ich flussaufwärts. Ich spähte sehnsüchtig verlangend hinüber, aber die Füße blieben mir in den Löchern des Sturzackers gefangen. Dort war die große Esche, dort war er hineingefallen. Noch einmal überkam mein Kinderherz eine heiße Todesangst. Dann aber sah ich den Karl vor mir liegen mit geschlossenen Augen, und laut aufweinend vor Furcht und Sorge rannte ich hin zur Esche. In der Nacht war ein milder Frost gekommen. Der hatte eine dünne Eisdecke über den Bach gespannt. Spiegelglatt lag die glitzernde Fläche vor mir, eine lächelnde, tote Fläche. Gefroren. Nun war sie nicht mehr zu finden. Nun steckte sie unter dem Eis. Langsam schlich ich den Bach hinab. Einmal schrak ich zusammen, als ich etwas Weißes im Eise sah. Aber es war nur eine Luftblase. Da gab ich alle Hoffnungen auf. Der Kopf schmerzte mich. Die Füße strauchelten oft und glitten aus. Und eine schneidende Todeskälte stieg vom Bache herauf. Es war eine traurige Wanderung für ein Kind am heiligen Abend. Und da traf mich das Wunder. Eingefroren, nicht weit vom Ufer weg, stand Karls kleines, süßes Holzschifflein. St. Niklas stand daran. Und der Wind spielte leicht mit den kleinen Segeln. Drinnen aber im Schiff lag etwas Weißes. Mit glühenden, weiten Augen starrte ich hin. Zuerst fiel mir ein, es möge ein verwehtes Blatt sein, das der Reif so weiß gemacht habe. Aber bald kam mir eine viel, viel bessere Erkenntnis. In dem Schiffe war Karls Seele. Ein bisschen zusammengefroren, ein bisschen bereift in den kalten Winternächten, aber doch Karls kleine, weiße Seele. Sie hatte sich gerettet. Oh, Halleluja! Gerettet! Ich rutschte auf den Knien den Bachrand hinab. Ich ergriff einen dünnen Erlenzweig und beugte mich weit über das Wasser. Einen Augenblick schwebte ich so zwischen Tod und Leben, dann hielt ich das Schifflein in den Händen. Keinen Blick warf ich mehr hinein. Nein, das wagte ich nicht. Aber mit hoch erhobenen Händen, so wie ein Priester einen heiligen Kelch trägt, so trug ich in dem Holzschiffe Karls Seele heim. Als der Wind übers weiße Feld fuhr, als mir die großen schwarzen Vögel über dem Haupte flogen, drückte ich das Schifflein an meine Brust. Als aber die goldene Sonne durch die Wolken schien, trug ich es wieder hoch in den Händen und ging langsam, glücklich, zuversichtlich, Schritt für Schritt. An des Müllers Tür war eine Klingel. Mit erstarrter Hand riss ich an dem Zuge, dass die Glocke schrill durchs Haus gellte. Der Müller kam scheltend herausgesprungen. Ich aber stand ruhig und ernst da und sagte so feierlich, als ob ich ein Gebet spräche: »Ich bringe Karls Schiff. In dem Schiffe ist seine weiße Seele.« Der Müller starrte mich an. Als ich ihm aber so gläubig in die Augen sah, sagte er kein Wort, nahm er das Schifflein und trug es ins Haus. Und noch ehe die Lichter meines kleinen Christbaumes angezündet wurden, trat der Müller in unsere Stube. Er entschuldigte verlegen sein Kommen und sagte, er freue sich so, denn der Doktor sei eben wieder da gewesen und habe gesagt, der Karl werde nun bestimmt wieder gesund werden. Das komme er sagen, weil wir doch öfter hätten nachfragen lassen. Der Großvater und die Tante waren freundlich zu Müller. Ich sagte kein Wort. Auch dann wich das andächtige Schweigen der Freude nicht von mir, als der Müller fortfuhr. Gerade als euer Paul das Holzschiffchen brachte und so sehr mit unserer Klingel läutete, ist der Karl aufgewacht aus seinem Schlafe und hat die Besinnung wieder gehabt. Und uns sind allen die Augen übergegangen, weil doch euer Paul meinte, in dem Schiff bringe er Karls Seele. Interpretation. Wer kennt heute noch Paul Keller? Im Internet wird der 1873 in Arnsdorf, Kreis Schweidnitz, geborene Schriftsteller, der in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg sehr hohe Auflagen erzielte, vorsichtig als schlesischer Heimatdichter bezeichnet. Ist das eine Einschränkung oder einfach eine Auszeichnung, die mit dem Untergang Schlesiens ihren Wert verloren hat? Ist es doch de facto, nicht de jure, verboten, natürlich nicht von Gesetzes wegen, aber gerade deshalb umso wirksamer, um dieses Land, seine Kultur und seine Bewohner wenigstens zu trauern. Wenn man Paul Keller kaum kennt, ist doch allein die kleine Geschichte das Niklas-Schiff so gut und so ernsthaft, dass man auf diesen Autor aufmerksam werden muss. Dabei ist es ernsthaft aus der Ich-Perspektive erzählt, dass man kaum umhin kann, hinter ihr ein wirkliches Erlebnis des Verfassers zu finden. Werfen wir zunächst einen Blick auf die Welt, in der das Niklas-Schiff spielt. Es ist, wenn man die Gleichsetzung mit dem Autor ernst nimmt, das Jahr 1883. Wir sind in Schlesien, irgendwo auf dem Lande. Das einfache Heimathaus des 10-jährigen Paul ist einfach und wohl großenteils aus Holz gebaut. Und wenn der Wind weht, dann geht der in Mutters Stübele, wie es in dem bekannten Kinderlied heißt. Wir stellen uns die Fenster klein vor und die Scheiben dünn. Und erst wenn man gar nichts mehr sieht, wird das Licht angemacht. Nicht nur arme Leute geizt mit dem teuren Petroleum. Die Schlafräume sind selbstverständlich nicht geheizt und im Winter bitterkalt. Doch schlief man in der alten Zeit in der Regel nicht nur viel früher als heute, man schlief auch besser, wenn man sich erst einmal aufgewärmt hatte. Damit ein Kind die Mitternachtsstunde schlagen hörte, wohl von einer Pendeluhr im Hause, von einer Turmuhr oder einem Dorf ist nicht die Rede, musste schon etwas Außergewöhnliches vorgefallen sein. Die Schule ist eine Dorfschule. Der Lehrer, Keller wurde später selbst Lehrer, ist ein schlecht bezahlter Mann, der ganz allein mit 110 Kindern fertig werden musste, der dennoch, wie wir annehmen dürfen, auch ohne moderne technische Geräte und didaktische Kniffe den Kindern eine ganze Menge beibrachte. Er wohnt, wie früher üblich, in der Dorfschule. Die Kinder werden geschlagen, nicht nur, wenn sie etwas ausgefressen haben, sondern auch dann, wenn sie etwas nicht können oder wissen. Aber das führt zu keinen seelischen Problemen, solange es üblich und anerkannt ist und das normale Maß nicht übersteigt. Das verhandelte Problem liegt jedenfalls auf einer anderen Ebene. Der Doktor wird von Müller geholt, als der ihn braucht, und als der Wagen vorfährt, rumpelt der Kutschwagen. Wasser holt man aus dem Brunnen in Kannen, die man ins Haus trägt. Und selbstverständlich gibt es auf der Mühle Gesinde. Die Müllers Leute sind vergleichsweise wohlhabend, aber auch diesen Wohlstand darf man sich nicht zu üppig vorstellen. Sie teilen das einfache ländliche Leben, haben nur von allem etwas mehr als Pauls offenbar sehr arme Eltern. Von heute aus gesehen sind auch sie arm. Noch ein Wort zur Sprache. Dies ist klar und eindringlich, nur an wenigen Stellen gleitet sie ins Formelhafte ab. Der schlesische Einschlag ist am häufig vorkommenden Schluss eh zu hören, wenn es zum Beispiel heißt, dort in dem kleinen Hause bei dem Linden, nein, bei dem Kastanienbaume, hören Sie bei dem Kastanienbaume. Doch kommen wir zur Geschichte. Sie beginnt mit zwei Hammerschlägen. Zu mir kam der Nikolaus nie. Eine Erfahrung der Privatio, möchte man sagen, des Nichthabens von etwas, was man doch haben sollte, einer schmerzlichen Beraubung. Dagegen in jedem Jahr zu unserem Nachbarsohne, dem reichen Mühlkarl. Der Schmerz wird empfunden durch den Kontrast. Und jetzt ist er nicht mehr der einfache Schmerz der Entbehrung, sondern die Erfahrung bitteren Unrechts. Es geht um das Gesehen und mehr noch das Anerkanntwerden. Der Herr schaute auf Abel und sein Opfer, aber auf Kain und sein Opfer schaut er nicht. Was schmerzt, ist die Erfahrung der Ungleichheit, der Zurücksetzung. Das Materielle wird zum Ausdruck fehlender Zuwendung. Und das tut ungeheuer weh. Die Bibel weiß das. Da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. Es ist ja nicht so, dass Kain für den nachfolgenden Mord an Abel kein Motiv hätte. Im Gegenteil, es gibt kaum etwas Schlimmeres, als ohne Grund zurückgesetzt zu werden. Doch nun steht der Mensch, das gilt für jeden Menschen in vergleichbarer Situation, an einem Scheideweg. Wie geht er mit seinem Schmerz um? Erster Weg, erste scheinbare Lösung. Er lässt sich das nicht gefallen, wehrt sich, rächt sich. Aber geht das? Kann man sich fehlende Anerkennung, fehlende Liebe nehmen? Wenn man sie sich nimmt, wird sie einem nicht mehr geschenkt und das Wesentliche fehlt. Der Zorn ist keine Lösung, oder doch? Nicht wahr, wenn du recht tust, darfst du aufblicken. Wenn du nicht recht tust, lauert an der Tür die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn. So die Fortsetzung der Kain- und Abel-Geschichte. Kain, getroffen von Wut, die in seinem Herzen rast, muss sich entscheiden. Wird er die Schwelle überschreiten, die jeder Mensch in sich hat, als Schutz vor dem Unausdenkbaren? Die Wut rast, aber noch ist der Herr der Lage. Noch hat er nichts getan, was er nicht mehr zurücknehmen kann und später bedauern wird. An der Schwelle lauert der Dämon. Hast du diesen Rubikon einmal überschritten, ist alles anders. Einmal ist nicht keinmal, sondern ein für allemal. Einem peruanischen Politiker hat diese Schwelle das Leben gerettet, als er zum Opfer des Sendero Luminoso wurde. Ein Terrorist schoss ihm aus einer Menschenmenge heraus in die Knie. Er brach zusammen, der Terrorist baute sich mit geladener Waffe vor ihm auf, um ihn im Namen des Volkes hinzurichten. Eine oder zwei unendlich lange Sekunden blickte er in die Pistole, die auf sein Gesicht zielte. Dann warfen sich die Leibwächter auf den Angreifer. Der Schuss ging los, aber er verfehlte sein Ziel. Warum hatte der Täter nicht sofort geschossen? Weil er ein Anfänger war, der noch niemals getötet hatte. Er hatte das Attentat minutiös geprobt und einstudiert. Aber das Töten lässt sich nicht einstudieren. Beim ersten Mal gilt es, eine Schrecksekunde zu überwinden. Die Profis kennen diesen Schutz nicht mehr. Es hat offenbar einen tieferen Grund, dass wir einen Schutz vor dem ersten Mal in unserem Leibe haben. Ist die Flasche erst einmal mit Klick aufgegangen, gibt es kein Halten mehr. Der griechische Philosoph Archytas von Tarent machte es sich zur Regel, niemals aus dem Affekt heraus zu handeln. Das ist das gefährliche Gegenstück zum Schutz der Jungfräulichkeit. Bis zu dem Punkt, dass er zu seinem Verwalter sagte, der etwas angestellt hatte, er hätte ihn zu Tode geprügelt, wenn er nicht so zornig gewesen wäre. Und der heilige Franziskus mahnte die Brüder, wenn sie von Zorn erregt seien, sich unverzüglich in einem kurzen Gebet an Gott zu wenden, um den inneren Frieden wiederzufinden, bevor sie etwas Falsches täten. Kain, wir wissen, es wird die Schwelle überschreiten. Und er wird damit vollenden, was seine Eltern mit dem Essen von der Frucht des Baumes begonnen haben. Der Dämon wird ihn im Griff haben. Doch lösen wird er sein Problem auf diese Weise nicht, gerade weil Abel weg ist. Die unwiederbringliche Abwesenheit Abels wird zu seiner eigentlichsten bleibenden Wunde. Kain, wo ist dein Bruder Abel? Lautet die furchtbarste Frage der Bibel. Der Tod des Bruders führt zu schrecklichsten Phantomschmerzen auf Seiten des Mörders. Diese Wunde wird ihn sein ganzes Leben lang zeichnen. Zurück zu Paul Keller. Die Geschichte beginnt sozusagen vor der Scheidung, in denen der beschenkt wird und denen der leer ausgeht. Paul weiß ja, dass der Nikolaus nie zu ihm kommt. Und er versucht, ihn in kindlicher Naivität auf sich aufmerksam zu machen. Damit scheitert er kläglich. Wer kennt sie nicht, die Reden, die man halten möchte und doch nicht hält? Noch naiver die Meinung, Katechismus und Schulprämie seien ausschlaggebend, als ob man sich so die Zuneigung des Heiligen erwerben könnte. Wichtiger für den Verlauf der Geschichte ist aber doch, dass Paul folgenden Punkt übersieht. Er empfindet es als himmelschreiendes Unrecht, dass der Nikolaus nicht zu ihm kommt. Die Gabe der Intelligenz, die ihn vor Karl auszeichnet, nimmt er hingegen als Selbstverständlichkeit. Aber er kann ebenso wenig dafür wie Karl für seinen bescheidenen Reichtum. Als Karl mit seinen Geschenken in die Schule kommt, offenbar wurden die Kinder noch nach alter katholischer Sitte zu Nikolaus beschenkt und nicht zu Weihnachten, nimmt das Drama seinen Lauf. Der Zorn des Übergangenen richtet sich auf den Beschenkten. Aber man muss unterscheiden. Die erste Reaktion Pauls, das hemmungslose Schluchzen, ist spontan. So spontan, wie nur Tränen der Erschütterung sein können. Man muss erlebt haben, was es heißt, vollkommen spontan zu weinen, ohne Schrecksekunde, wie nach einem Sturz. Und Pauls Weinen ist nichts Böses. Doch dann kommt der Groll, erst Innere, dann die Tat. Paul weigert sich, mit Karl besser, mit Karls neuem Schiffchen zu spielen. Aber es ist noch ein Detail zu beachten. Nicht wahr? Wenn du recht tust, darfst du aufblicken, heißt es in Genesis 4,7. Doch zuvor in Vers 5 steht geschrieben, da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkte sich. So geht es auch Paul. Das weiß ich heute noch, wie ich damals plötzlich den Kopf auf die Schulbank legte und bitterlich zu weinen anfing. Der vom Schmerz der Zurücksetzung Getroffene kann die anderen nicht mehr anblicken. Der Schmerz wirft ihn auf sich selbst zurück. Daran ist, ich wiederhole mich, nichts Böses. Sollte man Paul seinen Schmerz auch noch zum Vorwurf machen? Aber gerade hier lauert der Dämon. Das Böse kommt aus der Erfahrung erlittenen Unrechts, vor allem aus der Kränkung. Dem verzweifelten Einstecken des Kopfes steht der Blick zur Seite, der zu Boden fällt. Der Blick Kains, der seinen Bruder nicht mehr ansieht und der vor Gott nicht mehr aufschauen kann. Der gesenkte Blick Adams und Evas nach dem Sündenfall. Aber auch der Blick der Brüder Josefs, als sie ihrem Vater vom angeblichen Tod des Bruders erzählten. Und der Blick des Neoptolemos, der nicht wusste, wie er schauen sollte, als er Philoktet um seinen letzten Besitz, den Bogen, betrügen sollte. Der zu Boden fallende Blick. Der Blick, der den anderen nicht mehr ansieht, weil er nicht mehr ansehen darf. Das ist in der Bibel und anderswo stets der Beginn oder die Folge des Unheils. Zur Verweigerung des Spielens treten Kränkungen und so kommt es zu einer handfesten Entzweiung. Besonders gelungen ist die Schilderung der Schadenfreude, die Paul überkommt, wenn er erlebt, wie Karl vom Lehrer geschlagen wird. Sollen wir die Geschichte moralisieren? Hätte Paul nicht auch einen anderen Weg gehen können? Den Weg der Mitfreude mit Karl? Er hätte sich doch mit ihm zusammen an den Geschenken freuen und mit Karl gemeinsam spielen können. Es ist schon richtig, dass an der Annahme der eigenen, bescheideneren Situation oder Mitspielen letztlich kein Weg herumführt, aber es einfach so einzufordern, hieße die Situation nicht ernst nehmen und die Not der menschlichen Befindlichkeit nicht zu kennen. Paul kann das nicht, jedenfalls nicht sofort. Er hätte gleichwohl gut daran getan, auf den Weg der sich verhärtenden Ablehnung zu verzichten. Immerhin, Paul wird seinen Bruder nicht erschlagen. Unsere Geschichte bewegt sich auf der Schwelle zwischen echter Schuld und unschuldigem Getriebensein. Wir stehen hier sozusagen an der Quelle des Übels. Die entscheidende Wende der Geschichte ist das von Angesicht zu Angesicht gesprochene Nein Pauls zu Karls neuerlicher Einladung zum Schiffelfahren. Es war eine schwere Schuld, die ich auf mich lud. An diesem Satz ist festzuhalten. Zwar könnte man sagen, Paul sei doch nicht seines Bruders Hüter, und wer weiß, vielleicht wäre das Unglück auch zusammen passiert. Aber das gilt nicht. Paul hätte Karl halten und gegebenenfalls herausziehen können. Ihn trifft die Schuld, dem Bruder nicht geholfen zu haben. Er erkennt das ganz richtig. Das Problem der Bosheit: sie zielt auf die Mitte des anderen. Oft denkt mir böse und nichts passiert. Manchmal ist es aber umgekehrt. Wir denken böse, tun eigentlich gar nichts. Doch der Pfeil schlägt da ein, wo wir hingezielt haben. Das wollte ich nicht. Ja, aber das hättest du dir früher überlegen sollen. Du sollst nicht auf die Mitte deines Nächsten zielen, könnte man als Gebot formulieren. Die Zielrichtung der bösen Tat ist gleich. Ungleich ist nur die Intensität des Wollens. Der verständliche Hass will nicht, dass der andere sei, und er wird gerade dadurch bestraft, dass der andere nicht mehr ist. Einen kleinen Warnhinweis muss ich hier allerdings einfügen. Wir dürfen aus diesem Gedanken keine Umarmung der ganzen Menschheit ableiten. Wir befinden uns hier im Bereich der Individualethik. Der Staat muss die Grenzen schützen, gerade damit es nicht zu einer Überforderung der Individualethik kommt und unschuldige Menschen zu Tätern gemacht werden. Die freie Zuwendung setzt klare Lebensordnungen voraus. In der Geschichte, Paul wohnt in seinem Haus und Karl in seinem, aber beide sind Nachbarn. Entsetzlich die Heimholung des in den Bach gefallenen Karl. Nicht auszudenken, welche Folgen ein kleiner Streit unter Kindern hätte haben können. Und doch ist derartiges im Leben der Menschen immer wieder passiert. Kellers Geschichte ist brandaktuell. Die meisterhafte Schilderung des Vorfalls durch Keller dürfte auf einem echten Erlebnis beruhen. So dicht und erschütternd ist sie. Dass das Warten auf das Licht so schmerzvoll ist und der Sturm die innere Gefühlsstimmung unterstreicht, ist kein Argument dagegen. Vielmehr gehört gerade die Erinnerung an die genauen Umstände zu den typischen Vorkommnissen, an den erschütternden Wasserscheiden des Lebens. Tod und Schuld treten in das Leben des Zehnjährigen, dessen nacktes, blutzartes Herz von einem jähen Angstweh durchschnitten wird. Der Tod wäre ja nicht eigentlich schlimm, wenn er nur wäre wie das Einschlafen am Abend, ein ganz normaler, natürlicher Vorgang. Das ist er aber nicht. Vielmehr steht alle menschliche Geschichte unter der Last der Unnatürlichkeit des Todes. Als biologische, mit Haut und Haar dieser Welt angehörige Wesen ist der Tod für uns normal. Als Wesen mit blutzarten Herzen, die Freiheit kennen und die Scheitern in der Schuld, ist er es nicht. Auf eine Formel gebracht: es ist nicht normal, was in dieser Welt normal ist. Wer über diesem Dilemma, theologisch gesprochen der Erbsünde, seinen Verstand nicht verliert, für den gilt das Wort Lessings, dass er keinen Verstand zu verlieren habe. Es ist ein Unterschied, ob jemand aufgrund eines Zufalls oder Unglücks ertrinkt oder ob ihm das passiert, weil ihn sein Freund im Stich gelassen hat. Bei so vielen Menschen fällt einer mehr oder weniger doch gar nicht ins Gewicht. Mord ist Mord. Abgestuft gedacht, die Zielrichtung war Mord. Pauls Seelendrama wird in höchstem Realismus nachgezeichnet. Bis hin zum Gedanken an den schulfreien Tag, der mit seinem Tod verbunden gewesen wäre. Noch lebt Karl. Aber als er die Augen nicht mehr aufhat, wird es brenzlig. Die kluge Tante, deren kurzes »Wer weiß?« angesichts des aus dem Bach gezogenen Karl schlimmer gewesen war, als der lauteste Aufschrei es je hätte sein können, erklärt dieses Realsymbol. »Weißt du, der Karl hat jetzt keine Seele?« Das ist eine Umschreibung für den kleinen Tod, denn auch Tod heißt nach christlicher Lehre die Ruhe der Seele, die auf die leibliche Auferstehung wartet und folglich keine ganze Person ist, die eine Seele haben könnte. Karl schwebt im Stand-by-Modus zwischen Leben und Tod, ein angehaltener, ins Unendliche gedehnter Augenblick zwischen Sein und Nichtsein. Und jetzt kommt Paul der rettende Gedanke. Das Schifflein. Das Schifflein war ja auch im Wasser gewesen. Vielleicht hatte sich Karls Seele an das Schifflein angeklammert. Es ist eine traurige Wanderung für ein Kind am heiligen Abend. Ja, auch die Kinder spüren schon die volle Last des Daseins. Auch ihr Leben ist gezeichnet von Tod und Schuld. Dann findet Paul Karls Seele auf dem Schifflein. Findet er sie wirklich? Ich meine ja. Soweit man das eben sagen kann. Vordergründig betrachtet mag es nur ein zerbrechlicher Eiskristall sein, was Paul da davonträgt wie ein Priester eine heilige Monstranz. Wertvollstes Gut in zerbrechlichem Gefäß, getragen von einem Menschen in all seiner Kleinheit und Schwäche. Aber es ist doch die Seele. Wieso? Was tut Paul? Paul ist trotz der flehentlichen Bitte Karls nicht mit zum Schiffelfahren gegangen. Jetzt muss er den gleichen Weg doch gehen, allein und um vieles härter, während sich die Krallenfinger der Angst in sein Herz graben. Aber er geht den Weg. Er geht Karl nach, dahin, wo der beinahe sein Leben verloren hätte, und dorthin, wo auch die Freundschaft ihr tragisches Ende gefunden hätte. Paul kehrt buchstäblich um. Er verlässt den Weg der Ablehnung und geht nun auf Karls nasses Grab zu. Auf den Ort, wo dieser seine Seele verloren hat. Was er daheim trägt im Realsymbol des Eiskristalls, ist tatsächlich Unterpfand von Karls Seele, Symbol der Versöhnung mit ihm. Karl macht im Heimtragen des Schiffleins mit dem Eiskristall alles wieder gut. Und so ist es Zufall und doch mehr als Zufall, dass Karl just in dem Moment aus seinem Totenschlaf aufwacht, als Paul heftig an der Tür schellt. Er hört sozusagen die Glocke, die zum Gericht der Versöhnung läutet und zum Weihnachtsfest, das mit der Geburt des Erlösers den Frieden wieder auf die Welt bringt. Auch das ist Zufall und kein Zufall. Es kribbelt und wibbelt weiter, dichtete Theodor Fontane. Das Dasein bleibt schwierig, die Welt voller Gefahren und Not, unerklärt und unerklärlich. Aber es ist der Weg gezeigt und gegangen worden, der zur Wiederherstellung des Paradieses führt. Unsere Geschichte ist nur ein kleines Abbild des weihnachtlichen Weges, des unerklärlichen Wunders der Geburt des Herrn. Mehr vermögen wir nicht zu begreifen. Der Rest ist Glaube und Hoffnung und Liebe.
In der heutigen Katechismus-Sendung hörten Sie den Autor Felix Hornstein mit einem Beitrag aus seinem Buch »Die schönsten Weihnachtsgeschichten« neu gelesen und interpretiert. Heute ging es um die Erzählung von Paul Keller, »Das Niklasschiff«. Liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Buch von Felix Hornstein, »Die schönsten Weihnachtsgeschichten« neu gelesen und interpretiert, ist tatsächlich etwas Besonderes. Keine kitschige, keine sentimentale Aneinanderreihung von süßlichen Advents- und Weihnachtsbegebenheiten, sondern ein ebenso schönes schönes wie ernstes Buch, das hilft, in tiefere Schichten des Glaubens und des Lebens mit Gott hinabzusteigen. In den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org finden Sie die näheren Angaben und auch unser Hörerservice kann Ihnen da Auskunft geben über dieses Buch Felix Hauenstein, die schönsten Weihnachtsgeschichten neu gelesen und interpretiert. Und damit schreitet die Zeit schon mächtig voran. Hier folgt jetzt um 17.15 Uhr die Reihe zum Nachdenken. Alles Gute, eine gesegnete Adventszeit wünscht Ihr Gregor Dornis.